Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Ad Hoc, dem Podcast des Maklerpools BCA und der Bank für Vermögen. Mir zugeschaltet, wie immer, der Vorstand Dr. Frank Ulbricht. Freue mich, Frank, dass du hier heute Rede und Antwort stehst, wenn wir, wie immer, als allererstes über die Märkte sprechen. Das ist etwas, mit dem wir ja traditionell eröffnen, wo wir in den letzten Quartalen immer gesehen haben, so schlecht hast du gar nicht gelegen, wenn ich mir die Prognosen anderer anschaue. Also hören wir gespannt zu, wie du die aktuelle Großwetterlage einschätzt.
Ja, erstmal zunächst vielen Dank für die Einladung und dann nochmal Hallo in die Runde. Ja, die Einschätzung, du wirst dich heute wundern, weil ich war ja doch eher immer so ein bisschen pessimistisch und für mich fängt jetzt langsam an, sich das Bild etwas aufzuklaren. Also wir haben ja von der Spitze, um es mal chronologisch zu machen, wir haben ja von der Spitze von 16,4, 16,3 da oben im DAX, immer auf DAX bezogen, fast 2000 Punkte da unten verloren in Richtung September, Oktober. Sicherlich auch durch den Nahostkonflikt, den wir gerade sehen. Dann haben sich die Zinsprognosen, Inflationsprognosen nicht so bestätigt, wie das der Markt in seiner Gesamtheit irgendwie erwartet hat. Und dann kam eins zum anderen, auch gewisse Gewinndynamiken bei einigen Unternehmen haben halt einfach nachgelassen. Und so haben wir hier im Grunde genommen fallende Kurse gesehen. Und nehmen wir mal wieder so einen großen DAX-Wert wie Siemens Energy. Vor 2-3 Jahren erst an den Markt gekommen und jetzt brauchen sie Unterstützung vom Staat wegen langfristiger Garantien. Also das hat jetzt nicht alles zu einer Jubelhorse eingeladen. So, das ist mal der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wir sehen aus meiner Sicht, was die Zinsseite, Inflationsseite betrifft, würde ich schon sagen, etwas Licht am Ende des Tunnels. Also die eine oder andere Prognose geht ja schon dahin, dass man sagt, okay, Amerika könnte in Richtung Mitte des nächsten Jahres eher wieder auf der Zinssenkungsseite unterwegs sein. Und das ist der eine Punkt, Europa zumindest auch nicht mehr weiter die Zinsen erhöhen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wir sehen ja auch, dass die Zinsstrukturkurven immer wieder mal auf den Versuch machen, aufeinander zuzulaufen. Also dass diese inverse Zinsstrukturkurve, die wir haben, kurzfristiger Zins höher als der langfristige Zins, dass das immer wieder auch den Versuch macht, aufeinander zuzulaufen. Und ich würde mal sagen, von der Zinsbewegung, die wir jetzt hier gesehen haben, seit Februar 2022, ja auch schon wieder fast 2 Jahre, würde ich sagen, ist diese Zinsentwicklung, sollte spätestens in Q1 nächsten Jahres ihren Abschluss finden. Heißt also, auf der Zinsseite eher wieder Entspannung reinkommen. Und wenn das der Fall ist, wird das auch wieder den Immobiliensektor etwas beflügeln. Ich meine, da haben sich zumindest im Einfamilienhausbereich und auch in den Eigentumswohnungen, in den Ballungsräumen, hat sich preislich ja schon auch mal ein bisschen was getan. Also so könnte es sein, dass wir, wenn wir jetzt nicht noch irgendwelche externen Konflikte dazu bekommen und sich die Lage im Nahosten jetzt nicht noch weiter zuspitzt, könnte es sein, dass wir so ein bisschen aus dem Tal der Tränen rauskommen. Also vor allen Dingen für Deutschland und Europa. Hier haben sich, glaube ich, jetzt auch die ganzen Wirtschaftssubjekte darauf eingestellt, dass wir jetzt wieder einen Zins haben, dass es Inflation gibt, dass wir Lohnpreissteigerungen haben und. Ich muss das jetzt alles nicht aufzählen. Aber ich glaube, dass sich halt die ganzen Wirtschaftsteilnehmer auch auf die Situation einstellen konnten. Und ich glaube, das könnte dazu führen, dass wir im nächsten Jahr konjunkturell eine Erholung bekommen. Allerdings sehe ich im Wirtschaftswachstum in Deutschland keine 1 vom Komma stehen. Dazu haben wir, glaube ich, noch zu viele Hausaufgaben zu machen hier in Deutschland. Aber insgesamt sollte die Stimmung besser werden. Und das ist auch gut so, weil wir hängen jetzt da, glaube ich, auch schon zu lange im Tal der Tränen. Auf der anderen Seite muss man ganz ehrlich sagen, für das, was jetzt gerade in Europa, Deutschland, Konjunkturpessimismus ausmacht, auf der einen Seite die ganzen Krisenherde, die wir auf der anderen Seite haben, halten sich die Aktienmärkte eigentlich noch recht vernünftig. Ja, ich meine, wir haben jetzt eine Korrektur von über 10%, ja, die sind auch vorher sehr gut gelaufen. Also da muss man schon sagen, scheint das sehr widerstandsfähig zu sein, aber, und das muss man jetzt auch sagen, wir werden allerdings auch von der Gewinnerwartungsfront der Unternehmen auch eine gewisse Unterstützung brauchen. Ne? Weil wenn wir da jetzt sehen, dass sich da das Umfeld eintrübt, vielleicht sogar die eine oder andere Dividendenkürzung bekommt, dann kann dieser vorsichtige Optimismus auch relativ zügig zusammenfallen und dann kann es auch wieder zu Neubewertungen kommen und dann sehen wir uns im Index vielleicht dann doch an der einen oder anderen Stelle doch etwas niedriger wieder. Aber bei mir als Fazit fürs nächste erste Halbjahr Verhalten positiv.
Da würde ich in Erinnerung der letzten Gespräche, die ich so in den letzten Wochen geführt habe, sagen, bist du schon ziemlich nah an der Konsensmeinung dran. Konsensmeinung geht ja dahin zu sagen, ja, Inflation ist schon ganz gut zurückgekommen, wird auch weiter zurückgehen. Der leichtere Teil der Inflationsbekämpfung ist schon gelungen, der schwere kommt noch, aber dem muss man auch Zeit geben, weil ja die Zinsen auch erstmal wirken müssen bei den unterschiedlichen Assetklassen. Und das eine oder andere kommt dann noch und dann wird die Inflation dann noch weiter zurückgehen. Und das Zinsplateau, so würde ich das mal nennen, auch das ist bei den meisten Konsensmeinungen weder in den USA noch in Europa durch die EZB weitere Zinserhöhung. Aber wo die Meinungen dann schon mal auseinandergehen, ist die Frage, was das denn für die Anlagestrategien heißt, was denn dann zu tun ist, wenn das die Meinung so ist. Deshalb Frage an dich, was kannst du dann den Beratern mit auf den Weg geben, was du tun würdest, mit Blick auf deine Anlageentscheidungen, wenn du jetzt wirklich reale Entscheidungen zu treffen hättest?
Also wir tendieren im Moment zu eins und da geben wir auch unsere Empfehlung hin. Wir sind der Meinung, also wenn man jetzt rein die Zinsseite betrachtet und auch bestimmte Risiken ausschließen möchte auf der Zinsseite, ja, würden wir dazu tendieren zu sagen, 3 bis 5 Jahresbereich Laufzeitenfonds mit Renten, ja. Das ist eine überschaubare Zeit. Ich meine, selbst wenn der Zins jetzt hochläuft, dürften sich die Risiken in einem überschaubaren Fenster verhalten. Und wenn man daran glaubt, dass die Zinsen zumindest nicht weiter steigen, ist man da, glaube ich, in einem vernünftigen Fahrwasser. Ob ich jetzt ohne Laufzeit Fonds nehmen würde und mit längeren Anleihen in einem Fonds, da tue ich mich im Moment etwas schwer, weil ich meine, man muss, wenn man sich mal diese 10-jährige Rendite, auf der reite ich ja in Deutschland und Europa immer rum, wenn man sich die mal anguckt, dann ist dieser ganz langfristige Abwärtstrend ist nach oben geknackt. Das heißt, das, was wir jetzt auf der Zinsseite an vielleicht Gegenbewegung bekommen, also sprich, dass die Renditen wieder zurückkommen, halte ich für eine Gegenbewegung. In der Summe der Dinge könnte ich mir vorstellen, dass der Zins aus ganz vielen Gründen wahrscheinlich in der Tendenz über die nächsten 10 Jahre eher steigt in der Summe, als dass er fällt. Das hat ein Stück weit auch mit der Verschuldungssituation und auch dem Bezahlen von Bonitäten zu tun. Und da bekommen wir ja momentan doch aus Amerika auch einen Gegenwind, wo ihm gesagt wird, ja, ist die Bonität denn tatsächlich noch so gut? Ich meine, die Ratinghäuser haben ja, ein Ratinghaus hat ja, glaube ich, Amerika auch schon ein Stück zurückgeratet. Und möglicherweise werden wir neben dem Thema Entgelt für überlassenes Kapital, und mehr ist ja ein Zins eigentlich nicht, plus Risikozuschlag, damit werden wir, das müssen wir handeln können, weil die Staatsschulden, Staatsverschuldungen insgesamt haben schon auch ein Maß erreicht, was auch in Amerika ja alle halbe Jahre, jedes Jahr, wenn diese Grenzen gerissen werden, wieder zu diskutieren gilt. Und natürlich, da sind dann natürlich auch jede Menge pessimistische Stimmen unterwegs, Schuldenschnitt und so weiter, aber so weit will ich gar nicht gehen. Ich will nur sagen, dass zu diesem Thema, wie es vor 2, 3 Jahren noch war, EZB versorgt alle mit Geld, und das Geld ist günstig und Bonität spielt keine Rolle, und Geld sucht Anlage. Die Zeiten sind vorbei und deswegen werden wir an der Stelle uns halt einfach auf einen Zins oder Zinskosten langfristiger Art halt einfach einstellen müssen. Und es kann auch sein, dass die Long Run in den nächsten 10 Jahren in der Tendenz noch eher höher sind als heute. Aber jetzt auch 10% oder so, bitte nicht missverstehen. Ja, aber wir müssen, glaube ich, gedanklich die letzten 10, 12 Jahre mit diesem Negativzins, Nullzins oder einem ganz geringen Zins, den Zeitraum, den müssen wir, glaube ich, streichen aus unseren Köpfen.
Und man muss ja auch zur Kenntnis nehmen, dass die Notenbanken tendenziell eher weiter Liquidität aus dem Markt rausnehmen wollen, selbst wenn sie nicht die Zinsen weiter erhöhen. Ja. Und da muss man sagen, so mancher, der letztes Jahr schon gesagt hatte, naja, nach dem Blutbad am Rentenmarkt kann man jetzt mit Renten wieder Geld verdienen, hat in 2023 seine Anleger bisher da vielfach drauf warten lassen. Denn da sind ja viele Anleihenfonds nun auch nicht so prickelig gewesen. Man könnte auch sagen, der Rentencrash hat eine Fortsetzung gefunden. Und da ist natürlich mancher etwas vorsichtiger geworden.
Das ist richtig, deswegen überschaubare Laufzeiten. Und ich sage mal, wenn ich jetzt nicht gerade im Insti-Bereich unterwegs bin, wo ich Performance-Druck habe, sondern privater bin, und ich sage mal, die Rendite läuft vielleicht 0,2, 0,3 gegen mich, gut, dann habe ich halt eine Minderrendite. Aber das wirft mich ja da nicht so aus der Bahn. Deswegen sage ich, ich da auf einen Nicht-Laufzeitenfonds gehe, auf der Rentenseite mit langen Rentenanleihen, was mich dann auch im Kurs trifft, wenn sich die Zinsentwicklung nach oben weiter fortsetzen würde, diese Risiken, das würde ich nicht eingehen, weil am Ende des Tages so ein richtig klares Bild haben wir nicht. Man kann halt nur aus bestimmten Dingen, die man jetzt sieht, bestimmte Abhandlungen treffen. Und in einem Punkt, den du jetzt auch noch angesprochen hast, nämlich das Thema, dass die EZB oder beziehungsweise Notenbanken hier Kapital aus dem Markt nehmen, ja, das stimmt. Aber wir haben auch gerade in diesem Jahr gesehen, Bankenkrise, dann wird diese Liquidität aber auch wieder ganz schnell dem Markt zur Verfügung gestellt. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich das jetzt unbedingt immer fortsetzen muss. In der Tendenz bin ich völlig bei dir, wird die Notenbanken das Geld entziehen. Sie merken aber auch, das haben wir ja schon ganz, ganz häufig auch erlebt, Verweis auf 2018, Weihnachten, da war es glaube ich so, da war es 17, nee 18, wo Liquidität entzogen worden ist, Zinserhöhungsaussichten formuliert worden sind von der Fed, wo wir dann zum Jahresende doch ziemlich fallende Kurse gesehen haben. Also ich glaube, dass die Notenbanken werden das mit Augenmaß betreiben, die Liquidität aus dem Markt zu nehmen.
Sprechen wir ein bisschen über die Stimmung unter den Anlegern, unter den Beratern. Dieser wieder zurückgekehrte Zins, die größte Zinswende, die wir historisch haben erleben dürfen, die erleben wir jetzt gerade. Aber die führt natürlich auch dazu, dass die Termingeldangebote, die Festgeldangebote der Banken verlockend sind. Man muss nicht unbedingt einen Kopfstand machen, um irgendwo draußen an 3, 3,5% oder vielleicht sogar mehr zu kommen. Was natürlich die Frage stellt, mit welchen Argumenten können Berater und Vermittler ihren Kunden klar machen, dass sie zwar grundsätzlich diese lieber Spatz in der Hand als Taube auf dem Dach Philosophie gedanklich folgen können, es trotzdem vielleicht nicht für so ratsam halten, zu große Teile auf die Festgelder zu setzen. Was helft ihr mit Argumentationen da, wo Gespräche dieser Art stattfinden? Und ich behaupte mal, das ist jeden Tag in Deutschland irgendwo so.
Ja gut, also ein Stück weit in zwei Richtungen. Also so wie ich es eigentlich vorhin schon skizziert habe, indem man eben wirklich auch von der Performance oder von der Rendite her, also wirklich auch Alternativen vorschlägt. Klar, wenn ich jetzt ein Tagesgeld habe, 6 Monate Laufzeit mit 3, 3,5%. Ich habe dann auf der anderen Seite eben einen Rentenfonds eben mit Laufzeitbegrenzung, der mir dann 5% irgendwo bringt. Dann haben wir da sicherlich auf der Zeitachse Differenzen. Ne? Also 6 Monate gegen 3 Jahre, das ist der eine Punkt. Vielleicht ist da dann auch der Punkt zu sagen, die Mischung macht's. Ja, man muss ja nicht immer nur entweder das eine oder das andere machen. Der zweite Punkt ist, dass wir schon auch am Aktienmarkt oder an den Aktienmärkten, wenn man sich das global anguckt, haben wir jetzt einen Rücksetzer halt auch gesehen, ein bisschen mehr ausgeprägt, ein bisschen weniger ausgeprägt, je nachdem, in welchen Märkten man sich gerade einfach bewegt. Und wenn wir bei 16.000 sind, dann hört man ja oftmals, ja, wir warten mal ab und kaufen Rücksetzer ein. Ne? Ja, jetzt haben wir ja diese Rücksetzer. Ja, so. Also wäre auch das ein idealer Zeitpunkt zu sagen, also woran glaube ich, was ist interessant, wo haben wir zusätzlich oder in Zukunft Perspektiven? Und da muss man halt einfach selektiv einfach reingehen. Eines würde ich nicht machen, gerade eben im Hinblick auf die Aktien, wenn ich jetzt halt einen bestimmten Betrag definiere oder einen bestimmten Prozentsatz meines Vermögens definiere und sage, ich will damit den Aktienfonds, dann kann man das jetzt sicherlich zu einem Teil tun. Ich würde aber auch nicht alles machen, weil wir haben ja schon noch Risiken und Störfeuer draußen. Ja, also so klares Bild haben wir ja nun noch nicht, dass man sagen kann, und jetzt geht's wieder nach vorne. Aber ich würde hier sehr selektiv mit Augenmaß jetzt anfangen zu investieren.
Mehr und mehr Berater setzen ETFs ein, sowohl in Finanzinstitutionen wie Banken, aber auch die freien Berater, dank Service-Fee-Modellen, die sie mit ihren Kunden inzwischen teilweise aufgebaut haben. Trotzdem gibt es ja diejenigen, die sagen, all das, was wir gerade diskutiert haben, führt doch dazu, dass es ein Comeback des aktiven Fondsmanagements geben müsste. Denn diese Faszination passiver Strategien habe eben auch was damit zu tun, dass wir über Jahrzehnte, zumindest in der Tendenz, eigentlich immer fallende Zinsen hatten. Und du hast ja eben darüber auch gesprochen, welchen Impact das auf die Märkte gehabt hat. Nun können sich da die Vorzeichen verkehren und das aktive Fondsmanagement richtig Wind unter die Flügel kriegen. Hältst du das für realistisch oder eher den Wunsch des Vaters, des Gedanken eines margenstark denkenden Asset Managers?
Ja, also auch da gilt, also in alle Assetklassen, alle Finanzinstrumente, wo wir uns hier tummeln. Ich glaube, man darf das nicht so absolutistisch sehen, das eine oder das andere oder nur schwarz oder nur weiß, ja. Ich würde sagen, die Mischung macht's. Und ich sag mal, wenn ich mir ein Portfolio heute zusammenstelle, ein Aktienportfolio, ja, dann würde ich genau aus den Gesichtspunkten, die ich jetzt auch geschildert habe, Deutschland ist hier in einer anderen Situation, als das Gesamteuropa ist. Und Gesamteuropa ist auch nochmal in einer anderen Situation als Amerika, wirtschaftlich gesehen. Dann ist ja immer die Frage, wo richte ich mich dann halt aus? So, und deswegen ist dieses Thema Stockpicking, so wie ich es in der Einzelaktienanlage sagen, das gilt aber natürlich auch für Fonds, weil ich mich halt mit bestimmten Themen, mit bestimmten Branchen auseinandersetze und sage, die ist es dann. Heißt es ja noch lange nicht, dass man dann zur Beimischung nicht irgendwelche ETFs nehmen kann, wenn ich mich halt für irgendeine Branche, für irgendeinen Bereich entschieden habe und sage, so, und da will ich ein aktives Management, bei dem mir im Grunde genommen eigentlich die Perlen am Markt raussuchen. So, und wenn ich dann auf der anderen Seite sage, jetzt habe ich halt nochmal Nasdaq und ohne Technik geht es halt nicht und ich will da halt auch was beimischen, kenne mich da aber nicht aus, dann wäre auch da zur Beimischung durchaus auch ein ETF geeignet zur Beimischung, ja. Deswegen sage ich, ich glaube, wir sehen an vielen Stellen immer zu schwarz oder zu weiß, das entweder oder. Ich denke, dass hier, wie gesagt, die Mischung eine große Rolle spielt, würde aber in der Phase mich tatsächlich dahingehend beraten lassen als Kunde, welche Branchen, welche Perspektiven haben wir und würde mich dann darauf fokussieren, ja. Und da würde ich dann auch ins aktive würde ich mir natürlich auch aktive Fonds raussuchen, ganz klar.
Du hast Mischungen als Begriff genannt. Vielleicht noch zum Abschluss dieses Themas ein kurzer Blick auf die Absatzstatistiken. Hohe Mittelabflüsse aus den Mischfonds. Da scheint es eine Ernüchterung zu geben. Man könnte auch von einem Liebesentzug sprechen. Worauf führst du den zurück? Und ist das vielleicht genau der verkehrte Zeitpunkt, den Mischfonds den Rücken zuzuwenden?
Naja, also wenn wir unterstellen, dass einige Mischfonds, also wir sehen das auch, also vor allen Dingen da, wo letzten Endes dann doch auch nochmal ein höherer Rentenanteil mit dabei war, also sprich die Fonds, die dann auch gelitten haben. Ich sag mal, wenn wir tatsächlich an das Szenario glauben, was wir jetzt hier auch gerade skizziert haben, dass wir einfach sagen, es wird am Rentenmarkt eine Erholung gehen, also die Renditen werden wieder etwas zurückkommen, dann wäre das möglicherweise tatsächlich ein falscher Zeitpunkt. Weil das, was man dann da verloren hat, könnte man ja auch ein Stück weit wieder aufholen, ne? Aber auch nur ein Stück weit. Also darauf ist das schon mal zurückzuführen. Aber das jetzt insgesamt zu verteufeln, zu sagen, will ich nie wieder machen oder nie wieder beimischen, trägt glaube ich auch nicht. Es ist immer nur die Frage, was ist in so einem Multi-Asset-Fonds dann halt einfach enthalten und wo liegt der Fonds auch seine Schwerpunkte? Das ist ja immer ein Punkt. Also und dann kommen wir halt immer wieder zu dem Thema, da kann man eine gute Technik haben, da kann man auch Auswahlverfahren haben und. Letzten Endes haben wir da einen ganz, ganz großen bunten Strauß an Dingen und an Fonds, die es gibt. Und am Ende des Tages kommt es dann auch auf den Berater an und auch auf die Beratungserfahrung, die der Berater hat, dann auch in die richtige Trickkiste zu greifen.
Liebe Zuhörer, liebe Kinder, hätte ich fast gesagt, hier an dieser Stelle der kurze Hinweis auf den Disclaimer. Das war keine Anlageberatungsempfehlung, sondern es war eine Markteinschätzung einer natürlichen Person, nämlich der von Frank Ulbricht. Das ist immer ganz wichtig, wenn man über Märkte gesprochen hat in diesen Tagen und auch mal fragt, wie man das denn umsetzen kann. Kommen wir zum nächsten Themenkomplex. Wir werden ja anlässlich des Petersberger Treffens in einigen Tagen uns hier sehr stark mit dem Thema Verpackungen beschäftigen. Wir haben das in den letzten Jahren auch insgesamt mal gemacht, mit der Fragestellung, wie sich regulatorisch, wie sich technisch die Verpackungen von Assetklassen verändern, aus welchen Gründen man unterschiedliche Verpackungen wählt Und seit einiger Zeit hat das Thema LTIFs da, es ist zu neuem Leben erwacht, so würde ich das mal sagen, lange Zeit negiert am Markt. Für viele ist das aber noch eine, ich sag mal, eher theoretische Spielerei im Sinne von, wir kommen demnächst mal mit Produkten. Es sind wenige, die bisher mit den Produkten unterwegs sind, was auch etwas damit zu tun hat, Lagerfähigkeit dieser Produkte, die regulatorischen Rahmenbedingungen. Ihr seid ein Name, der in dem Zusammenhang doch häufig schon, was konkrete Veranstaltungen angeht, auffällt. Was mich dazu bewegt, zu fragen, warum ihr da zumindest mal in meiner Wahrnehmung von außen zu denen gehört, die vor der Kurve sind, was das Thema angeht. Natürlich würde die Commerz Real sagen, sie ist mit dem Klimawest da schon sehr lange mitten auf der Kurve drauf. Aber ich sag mal, wenn ich die Marktbreite betrachte, dann seid ihr mit euren Veranstaltungsformaten, wo ihr jetzt so eingeladen habt, Thema LTIF oben drüber, seid ihr schon vor der Kurve. Deshalb die Frage, warum? Und was ist konkret euer Bestreben, wenn ihr mit euren Vermittlern über dieses Thema sprecht?
Ja, du sprichst da ein tolles Thema an, wie wir meinen. Ja, wir haben ja da auch in den letzten Tagen unsere erste Veranstaltungsreihe gestartet, unseren LTIF-Gipfel. Wir waren in Frankfurt, Düsseldorf, werden Verzeihung, auch in der nächsten Woche, Verzeihung mal, am 21. November auch in München sein. Ja, warum machen wir das? Wir haben ja als BCA-Gruppe verfolgen wir ja den Allfinanzansatz. Also das heißt, Versicherung auf der einen Seite, Investment auf der anderen Seite, Immobilienfinanzierung und so weiter. Unser Berater soll im Grunde genommen eigentlich aus allem, was seine Kunden benötigen und natürlich, sofern er die Zulassung hat, eigentlich aus allen Produkten und Sparten seine Auswahl treffen können. Und wir haben bei unseren Portfolien oder beziehungsweise bei unserem Investmentbestand halt klar gesehen, dass eben 99% in Investmentfonds, offenen Fonds investiert wurde beziehungsweise investiert ist. Wir haben einen ganz, ganz kleinen Anteil an AIFs, also alles, was so landläufig als geschlossene Fonds im Moment gilt. Dann haben wir noch ein paar Aktien, ein paar Renten, aber es gilt ja auch nur für die Kollegen, die im Haftungsdach unterwegs sind. So, und wir sehen mit diesem LTIF 2.0, und so muss man es ja bezeichnen, weil dieser European Long-Term Investment Fund und die Verordnung, die gibt es ja schon seit 2015. Die Einstiegshürden für den Privatanleger waren allerdings zu hoch, ne? Also Mindestanlage 10.000 Euro, dann nicht mehr als 10% der freien Depotliquidität und. Und auch nur, wenn der Kunde tatsächlich geeignet ist. Wenn er es nicht geeignet ist, es trotzdem haben wollte, durfte man es als Berater nicht verkaufen. Also da waren schon ein paar Handicaps mit dabei, und das, obwohl die EU, und das ist ja der Erwägungsgrund, warum es dieses Fondsregime mehr gibt, das alles unter dem Gesichtspunkt, dass die EU gesagt hat, hey, wir wollen den privaten Anleger, der diese Transformation Europas mitgestalten soll, auch die Möglichkeit geben, hier zu investieren, und hat halt diese Hürden aufgebaut. So, diese Hürden fallen jetzt ein Stück weit weg, weil ab Januar 2024 gibt es diese Mindestanlagegröße von 10.000 Euro nicht mehr, diese Beschränkung, dass das eben in der Summe begrenzt ist im Verhältnis zum Depotvolumen, Volumen geht weg. Und selbst ein Kunde, der nicht geeignet ist für dieses Produkt, kann selbst entscheiden, dass er es dann trotzdem kaufen will. Allerdings über Berater, weil es ein komplexes Produkt ist nach wie vor. So, das mal der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wir werden durch diese LTIFs, und da sind einige in der Pipeline, wir sprechen ja mit sehr, sehr vielen Asset Managern, da haben einige Asset Manager fürs nächste Jahr einiges geplant, auch unter dem neuen Regime. Und das wird erstmals die Möglichkeit geben, für den Retail-Markt, für den Privatanleger, dass sich der Markt für Private Markets eigentlich öffnet. Ja, dass der Kunde am Ende des Tages die Möglichkeit hat, über so ein LTIF in Private Equity, in Private Debt, auch Multi-Asset-Strategien, Immobilien, erneuerbare Energien. Also dieses Portfolio, dieser Strauß an Möglichkeiten wird nochmal erheblich zunehmen. So, und ich denke mir, gerade unter den Gesichtspunkten, und da gibt es ja doch dann einige Anleger, die ihm sagen, wir wollen zum Beispiel in Infrastruktur investieren. Das kriegen wir auf der offenen Investmentseite nur in Teilen abgebildet. Oder ich will tatsächlich Impact Investing betreiben und so weiter und so weiter. Das alles werden Themen sein, die so ein LTIF und die Asset Manager abbilden können. Und das Schöne an der ganzen Geschichte wird sein, dass es eben auch eine Wertpapierkennnummer gibt, dass das eben auch über Banken verbuchbar sein wird und damit dann eben auch in jeder Vermögensaufstellung und in jeder, ja, ja, in jedem Jahresendbericht dann dementsprechend auch auftauchen kann. Björn, du hast natürlich einen Punkt richtig gesagt. Die Verbuchbarkeit hinter der Depotbank ist nochmal eine eigene Schwierigkeit. Aber das ist letzten Endes nichts, wo sich der Privatkunde drum kümmern muss, weil es gibt nur zwei Zustände. Entweder kann es mal eine Depotlagerstelle oder sie kann es eben nicht. So wie ich die Depotlagerstellen wahrnehme, werden sie das ab Januar auch weitestgehend alle können. Die FODB ist ja in der Vorreiterrolle, die können das jetzt bereits schon. Und wir sind auch seit letzter Woche ready to go. Wir haben jetzt auch ein HF jetzt schon drauf auf unserer Maschine sozusagen, der eben erwerbbar ist über unser System. Und so werden wir halt einfach langsam damit starten. Warum ist das jetzt insgesamt für den Kunden auch interessant? Weil ich glaube, dass das unter Diversifikationsgesichtspunkten ein interessantes Thema ist. Also wir haben hier nicht diese täglichen Marktschwankungen, diese Zinsentwicklung, die bei dem einen oder anderen graue Haare hervorruft, sondern wir haben hier, und das ist es am Ende des Tages, es ist ein Long-Term-Investment und als solches muss man es auch einstufen. Und zur Depotbeimischung finde ich das ein sehr, sehr spannendes Thema. Allerdings darf man nicht vergessen, dass das eben tatsächlich langfristig angelegtes Geld sein wird. So. Und das sind Gründe genug, wo ich einfach sage, finden wir spannend. Im AIF-Sektor waren wir ja auch unterwegs. Und wir finden das spannend, so dass wir es auch unseren Beratern anbieten werden. Eins muss man dazu sagen, auch wenn jetzt die Größenordnung und die Einstiegshürden wegfallen, werden wir aufgrund der Komplexität dieses Investment oder dieses Fondsregimes, werden wir wahrscheinlich intern schon auch bestimmte Größenordnungen festlegen. Ja, ob das jetzt 10.000 sind oder 5.000, da sind wir noch im Gespräch. Ich will damit einfach sagen, wenn jemand in Anführungsstrichen nur 50.000 Euro zur Geldanlage insgesamt zur Verfügung hat, würde ich mich schwer tun, damit dann auch zuzulassen, dass der für 50.000 Euro ein ETF erwirbt. Ja, also da müssen wir intern nochmal gucken und mit unseren Partnern nochmal sprechen, weil die müssen am Ende des Tages auch mit ihren Kunden darüber sprechen können.
Du hast das sehr schön gesagt. Ein Begriff, der in dem Zusammenhang ja immer wieder genannt wird, ist der der Demokratisierung von Private Assets. Das wäre ja zusammengefasst das, was du eben gesagt hast, das Erschließen der breiten Anlegerschaft von dem, was bisher außerbörsliche Investitionen gewesen sind. Mit der Reformierung sind aber ja, was die Produkte angeht, auch wesentlich mehr Möglichkeiten nochmal entstanden. Es wird ja immer so getan, als wenn da jetzt nur die Vertriebshemmnisse weggefallen wären. Nein, es ist ja auch nochmal ein bisschen was gemacht worden, wie diese Fonds investieren dürfen. Und da ist eine, zumindest meine Wahrnehmung, sehr viel größere Flexibilität, als die früher da gewesen ist. Vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle sogar dem ursprünglichen Gedanken, das soll alles in Infrastruktur gehen und soll Green New Deal die Sachen weiterbringen, da vielleicht sogar konterkarierend wirkt. Würdest du mir recht geben, dass man sehr detailliert prüfen muss, was man da jetzt erhält, weil das sehr unterschiedliche Produkte sein werden, die unter dem das sind LTIFs angeboten werden.
Also dieser Chance, Schrägstrich Risiko sind wir ausgesetzt, gar keine Frage. Also Stichwort bis zu 45% liquide Sachen oder liquide Assets können rein allokiert werden, aber mindestens eben dann auch 55 illiquide. Also da hast du völlig recht, die Gestaltungsmöglichkeiten sind da sehr, sehr groß und am Ende des Tages muss man auch tatsächlich gucken, dass man tatsächlich das kauft, was man auch glaubt zu kaufen. Deshalb die Feinheit, das wirst du ja vielleicht gesehen haben, und unserem LTIF-Gipfel hat die Bank für Vermögen eingeladen. Das hat auch einen Grund. Natürlich nehmen wir alles Geschäft an, was hier in der BCA-Gruppe, ob das jetzt BCA, Karat oder VVS ist, vertrieben wird. Nur das ganze Geschäft wird erstmal zunächst über die Bank für Vermögen eingereicht. Warum ist das so? Weil wir zum einen einen sehr stringenten Produktprüfungsprozess haben. Wir uns also vor Zulassung eines Produkts sehr klar angucken, was lassen wir im Vertrieb zu. Und dazu zählt eben dann auch diese Analyse von dem ATIF. Und ich bin da völlig bei dir. Man kann da viele Dinge reintun. Man muss es dann aber auch als solches deklarieren. Ja, so, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass dann eben auch aus der Bank heraus die Research-Abteilung dann an der Stelle nochmal zum Einsatz kommt Und natürlich eben auch mal unter Performance-Gesichtspunkten mal eben guckt, ja, wie hat sich jetzt, keine Ahnung, Private Equity entwickelt, Private Debt und so weiter. Ist das gut investiert? Ist aus unserer Sicht nicht gut investiert? Also wir werden da schon noch etwas tiefer in die Analyse einsteigen. Und werden deshalb eben gucken, dass wir werden nicht jedes Produkt auch zulassen. Das kann ich jetzt schon vorab sagen. Das wird so sein. Auf der anderen Seite haben wir aber auch namhafte Asset Manager, wo wir halt auch wissen, dass die eben auch auf der Insti-Seite in der Vergangenheit schon mit solchen Konstruktionen unterwegs waren, wo wir halt auch einfach sehen, da ist eine Expertise vorhanden, die man eben auch in den Retail-Sektor einfach mit übertragen kann. Also von daher, es wird schon etwas umfangreicher werden, das ist gar keine Frage. Das muss man auch berücksichtigen, aber ich denke mir da mehr, also da verstärkt nochmal auf Qualität als auf Quantität zu gucken. Das ist eigentlich unser Job. Und ja, das haben wir uns auf die Fahne geschrieben und damit wollen wir auch sehr lange First Mover sein im Markt.
Kommen wir zum Schluss noch auf eine Personalie bei euch im Haus zu sprechen. Rolf Schünemann scheidet aus und der Vorstand wird verkleinert, was natürlich dann zwei Fragen nahelegt oder zwei Möglichkeiten nahelegt. Entweder es wird weniger gearbeitet, das, was bisher Herr Schünemann gemacht hat, muss kein anderer machen, wird einfach nicht mehr abgedeckt, oder du hast jetzt mehr Arbeit. Deshalb die Frage, wie dann der Zuschnitt bei euch in Zukunft, was die Zuständigkeiten im Vorstand angeht, wer übernimmt die Schünemann-Aufgaben oder wird insgesamt einiges umgestellt?
Naja, also insoweit von heute auf morgen umgestellt, findet natürlich so nicht statt. Ne? Wir haben jetzt in den letzten 2, 3 Jahren auch in der Phase des Investierens haben wir auch die zweite Reihe vom Management halt nachgezogen, eben auch auf der Abteilungsleiterebene, wo wir uns wirklich sehr, sehr gut verstärkt haben. So dass halt einfach bestimmte Dinge jetzt halt einfach auch durch die zweite Reihe, wenn ich das mal so sagen darf, dann eben auch unterstützend mit abgedeckt wird. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich in der Bank, haben wir ja auch schon den Vertrieb bei uns jetzt in den letzten 1,5 Jahren sehr stark verstärkt, also jetzt doppelt gemoppelt, aber also wir haben da verstärkt, haben uns da aufgerüstet. Und so wird es halt einfach sein, dass ich dann auch jetzt den gesamten Vertrieb des Hauses übernehmen werde inklusive des Versicherungsbereiches, wo wir ein sehr, sehr starkes Team haben. Und der Kollege Roman Schwarze, der wird dann eher dieses Thema Partnermanagement, Servicierung unserer Partner auf der einen Seite, aber auch das ganze Thema Prozesse und Abarbeitung von Projekten, wird er dann im Grunde genommen verstärkt übernehmen, sodass wir dann hier als Team auftreten. Auf der anderen Seite haben wir ja in den Tochtergesellschaften auch unsere Vorstände, wie zum Beispiel Carsten Kehl, der ja auch in der Bank für Vermögen schon seit Jahren hier tätig ist, der uns dann eben auch an vielen Stellen auch unterstützen kann. Und so gehen wir jetzt mal im nächsten Jahr ins Rennen und werden mal zugucken, dass wir den Laden bzw. den Markt im nächsten Jahr gut rocken werden.
Es ist schön zu sehen, dass es dir genauso wenig langweilig wird wie mir, und du reichlich Betätigungsfelder hast. Ich danke dir, Frank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier mit mir in diesem Podcast über Märkte, über ELTIFs zu sprechen. Und wir werden ja im weiteren Jahresverlauf noch die ein oder andere Gelegenheit haben, das zu tun. Deshalb, liebe Zuhörer, das war es an dieser Stelle von Ad Hoc, dem Podcast des Maklerpools BCA und der Bank für Vermögen. Und ich sage einfach, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Danke, Björn, und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.